Herzlich willkommen zu einem Extra in Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute erinnern wir an Heinz G. Haas, der am 16. November 2019, also vor 2 Jahren, in Mainz gestorben ist. Geboren wurde er 1934 in Köln. Heinz G. Haas ist ein Pseudonym für Helmut Schwank, der lange Jahrzehnte ein fester und wichtiger Teil der rheinland-pfälzischen Literaturszene war. In Mainz lebt er seit seinem Studium bis zu seinem Tod im November 2019. Hier hatte er Germanistik und Romanistik studiert und hier war er anschließend Gymnasiallehrer. Seit den 80er Jahren arbeitete er als freier Autor und gehörte dem Schauspielerensemble des Mainzer Forumtheaters Unterhaus an. Heinz G. Haas hat Erzählungen, Essays, Gedichte und Theaterstücke geschrieben. Für Podcast-Literatur hat sein Freund, der Philosoph und Autor Professor Klaus Wiegerling, einen Nachruf verfasst, den er hier präsentiert.
Heinz G. Haas war ein ungewöhnlicher Mensch und einer der genialsten Autoren, die ich je kennengelernt habe. Er war widerständig und umständlich, als Autor zuweilen kryptisch, also weder als Mensch noch als Autor massentauglich, aber jemand, der die Sprache in einer Weise beherrschte, von der aus gesehen vieles, was heute literarisch zu Papier gebracht wird, oder in öffentlicher Rede Verbreitung findet, nur als Gestammel bezeichnet werden kann. Er beherrschte die deutsche Sprache nicht nur bis in semantische und syntaktische Details, die so manchem Linguistikprofessor verborgen bleiben. Zur Haasschen Sprachbeherrschung zählt auch die Fähigkeit, Möglichkeiten der Neologismenbildung zu erproben, wobei nahezu alles, was im Entferntesten noch dem Deutschen zurechenbar war, Dialekte wie Soziolekte, aber auch Nahverwandtes wie das Jiddische etwa, zum Pool seiner Sprachgestaltung gehörte. Es war nicht nur die Sprache seiner Zeit, die ihm vertraut war, es war auch die sprachliche Vergangenheit, das Mittel- und Althochdeutsche und vor allem das Deutsch der Lutherbibel, die in seinen Werken Präsenz erlangten. Nicht zuletzt zeichnete sich sein Werk durch einen außergewöhnlichen Sinn für Klänge und Sprachrhythmik aus. Durch ihn lernte ich erst, was ein Gedicht ist. Seine rhythmische Formkraft war überwältigend. Die oft diffizilen und schwer dechiffrierbaren Inhalte erhielten durch Klang und Rhythmik noch eine weitere, den Sinn erweiternde Dimension. Ein Paradebeispiel ist mein Lieblingsgedicht: Am Gurt, die Telamine, die Spermakapsel, das Hifthorn.
Wenn in den Dämmerichkneipen dann jenes Gelichter abgeflügelt und Hakelspiel treibt, um Schatten feilscht, vorbeizusehen, herauszuschwitzen, den Eingeglaubten kaum Firlefanz von wegen. Wenn nicht, gar und zumal ich versäume zu scheitern, dabei zu stehen unter den flausig da Faulbäumen hinzusehen. Doch noch ein Bier. Bier widersteht mir zu trinken. Uns ist die Erde feucht und das ertragen können.
Wer nun glaubt, dass Haas seine sprachliche Souveränität quasi aus dem Ärmel geschüttelt habe, er eine spontane Begabung gewesen sei, der irrt. In einem Interview wurde er gefragt, ob er als Lehrer nicht sehr unter den sprachlichen Unzulänglichkeiten seiner Schüler gelitten habe. Er antwortete, dass er schon gelitten, aber auch Verständnis gehabt habe. Er wisse, wie schwer es sei zu schreiben und wie schwer es sei, dafür die deutsche Sprache zu verwenden. Die große Zeit des 1934 in Köln geborenen und in Hüffelsheim an der Nahe aufgewachsenen Heinz G. Haas lag in den beiden letzten Dekaden des vergangenen Jahrhunderts. Die meisten seiner Buchveröffentlichungen fanden in dieser Zeitspanne statt. In den 2000er Jahren nahm die Produktivität ab und erlosch schließlich alters- und krankheitsbedingt. Viele Texte erschienen in bibliophilen Bänden, die nur wenige Leser erreichten. Die Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen Künsten, der bildenden Kunst, wie der Musik und insbesondere der Schauspielerei, waren ihm eine Herzensangelegenheit. Er selbst war als Schauspieler insbesondere im Kindertheater aktiv. Des Öfteren stand er dem SWR für kleine Rollen in Geschichten aus der Provinz zur Verfügung. Der an einem Mainzer Gymnasium lehrende Germanist und Romanist, der seine Referendarzeit in Kaiserslautern absolvierte, begann schon als Student zu schreiben und setzte seine literarische Arbeit als Lehrer fort. Als Autor reüssierte er aber erst Mitte der 80er Jahre quasi halb öffentlich mit Lesungen in der Mainzer Autorengruppe. Schon Ende der 80er Jahre schied er als Oberstudienrat aus dem Schuldienst aus und lebte als freier Autor und Schauspieler. 1985 erhielt sein Gedichtband Obloch nämlich bei der Frankfurter Buchmesse den Hungertuchpreis für die beste deutschsprachige Erstveröffentlichung. 1990 erhielt er für den Gedichtzyklus Ischban den Preisbuch des Jahres in Rheinland-Pfalz und 1993 den Josef-Breitbach-Preis. Seine große Chance, einen Band mit Erzählungen für einen großen Frankfurter Verlag zusammenzustellen, scheiterte daran, dass er nicht imstande war, dem interessierten Lektor eine geeignete Zusammenstellung zu einem bestimmten Termin zu liefern. Schließlich war der Lektor weg und die Chance vertan. Symptomatisch für das durch und durch verzögerte Wesen von Haas. Er brauchte für alles mehr Zeit, als die Welt ihm zugestehen wollte. Er war außerstande, spontane Antworten zu geben, war meandernd in seinem Denken. Aber er war nicht nur der grüblerische Schmerzensmann, dem er in seinem vertonten Gedichtzyklus Ischban von 1990 ein Denkmal gesetzt hatte. Es handelte sich dabei um eine Art Passionszyklus. Nicht zufällig beginnt der Titel des Werkes mit den Jesus-Initialen Jesus Salvator Hominum. Haas konnte alles, was ihm wichtig war, nur indirekt, bildhaft, gleichnishaft ausdrücken. In den letzten Lebensjahren, die er in einem Mainzer Altenwohnheim verbrachte, verlangsamte sich sein an sich schon verzögertes Wesen zusehends. Jedes Gespräch, jedes Telefonat erforderte Geduld. Zwischen Fragen und Antworten konnten Minuten liegen. Heinz G. Haas war mehr als Autor. Er war Vater, Lehrer, Ehemann, Schauspieler, Opa, chronisch Kranker, Freund und vieles mehr. Aber man wird ihn nicht verstehen, wenn man nicht seine eigentliche Passion im Blick hat, seinen Willen zur künstlerischen Lebensbewältigung. Schreiben war das Band, das alle Facetten seiner Existenz geeint hat. Man mag Schwierigkeiten mit seinen Texten gehabt haben. Man hat aber nie das Gefühl, dass es in diesen Texten an Dringlichkeit fehlt. Alles, was er schrieb, musste geschrieben werden. Alles war durchlebt, oft genug schmerzhaft. Haas schrieb meist über die kleinen und kleinsten Dinge des Alltags, die sich eher im Verborgenen, unter der Decke öffentlicher Blicke zutrugen. In dem Kurzprosastück »Einer zu viel« heißt es: In mir ist einer zu sehen, der samstags die Straße fegt, wenn auch nicht gern. Das existenzielle Gewicht des meist übersehenen Alltagslebens wird in seinem Gedicht Bahnwärtersein auf den Punkt gebracht.
Bahnwärtersein, Zug vorbeilassen, Frau und Kind haben und denken, bin Bahnwärter. Lass Zug vorbei, hab Frau und Kind.
Haas schrieb über die Mühen des Schreibens, aber auch über die befreiende und spielerische Kraft der Sprache. Er war Sprach-, nicht sprechsüchtig. Sprache war ihm Lebenselixier, Bewältigungsmittel, auch in einem therapeutischen Sinne. Er konnte ohne Sprache nicht leben. Widerstände, die sie ihm bot, forderten ihn heraus und bewirkten einen permanenten Erneuerungs- und Erweiterungswillen. Ich erinnere mich daran, welche Freude es ihm bereitete, als mein gerade sprechen lernender Sohn Worte wie Gummitufen für Gummistiefel oder Schlapp für Waschlappen gebrauchte. Hans G. Haas war skurril und sarkastisch und er war selbstbezogen. Nicht, weil er eitel war, sondern weil ihm sein Selbst zu schaffen machte. Er hatte es nie einfach mit sich und seinen Verletzungen. Jörg Sternberg, ein Autorenkollege, berichtet von einer frühen Begegnung, als er mit seinem damaligen Kommilitonen Haas zu einem Volksfest ging. An einer Schießbude drehte sich Haas mit dem Luftgewehr plötzlich um und zielte auf die vorbeiziehenden Besucher. Dabei rief er: Ich will Liebe. Neben der existenziellen Erfassung des Alltags war die ewige Sehnsucht nach Liebe und die Erfahrung des Scheiterns dieser Sehnsucht ein weiteres großes Thema. Haas hatte neben einer politischen auch eine religiöse Seite. Letztere war die geheime. Auch wenn er nicht war, was man ein Kind seiner Zeit nennt, so teilte er die Themen seiner Zeit. Er war in der Friedensbewegung aktiv, ökologischen Themen zugewandt, aber sie dominierten nie ihn als Autor. Die religiöse Ader dagegen war in einigen Lebensphasen dominant, auch wenn es nie zu einer Annäherung an religiöse Institutionen kam. Immer wieder quälten ihn Ohnmachts-, Verlorenheits- und Unfähigkeitserfahrungen. Der Verlust seiner ältesten Tochter und zweier Enkel zehrten an ihm. Doch er fand die Kraft, schreibend das Schlimmste zu überstehen. In seinen letzten Lebensjahren flammte zwar gelegentlich noch sein Sarkasmus auf, aber die Lebenskraft schwand mit dem Nachlassen der geistigen Kräfte. Seine Experimentierfreude brachte sogar literarische Gattungen hervor. Grübelungen nannte er im gleichnamigen Werk von 1997, eine an wissenschaftlicher Prosa und wissenschaftlichen Sujets orientierte Gattung, die ein falsches Spiel mit wissenschaftlicher Diktion und Argumentation spielt, indem sie diese gegen deren Ergebnisse wendet und zu ad absurdum führt. Mit seinem tragikomischen Texas-Roman »Der Spaziergänger von San Antonio« von 1999 reflektiert er das große Miss- und Unverständnis, das die häufig beschworene europäisch-amerikanische Wertegemeinschaft kennzeichnet. Bei einem Reisestipendium des Auswärtigen Amtes vermochte Haas weder eine Wertegemeinschaft noch irgendein Einverständnis zu erkennen. Auch wenn es in den letzten Jahren still um ihn geworden ist, sein Geist sollte nicht, wie Heinz G. Haas befürchtete, in Mainz-Mombach untergehen.
Soweit der Nachruf von Klaus Wiegerling als Erinnerung an seinen Freund Heinz G. Haas, der vor 2 Jahren am 16. November 2019 verstarb. Ich lese Ihnen nun einen Ausschnitt aus dem Buch Grübelungen von Heinz G. Haas, das 1997 im Verlag Brandes und Apsel in Frankfurt am Main erschien. Robert Kunkel verlässt die Zeit aus Grübelungen. Wofür er ein Herz habe. Robert Kunkel hatte, seitdem gedenkt, diese Angst vor dem Herzinfarkt gehabt. Angst davor, in seinem Kellerzimmer überrumpelt zu werden und niemand würde es merken. Seine Angst hatte ihm Recht gegeben. Sie hatte sich gelohnt. Die beiden Neffen, stutzig geworden, dass niemand den Hörer abnahm, hatten die Tante unterrichtet. Da war der Onkel bereits tot. Es war der Leiche anzusehen gewesen. Der Leib verbogen, das Gesicht verzerrt, von innen nach außen versteint. Der Sterbende hatte offensichtlich um sich geschlagen, hatte getreten und gestrampelt, um sich den Tod vom Leib zu halten. Der Kadaver wurde in den Sarg gezwängt. Sie mussten ihm einen Arm aus dem Schultergelenk brechen. Petra Kunkel ließ sich die Räumarbeiten gerne von ihren Neffen abnehmen. Noch am gleichen Tag, als die Leiche unter die Erde geschafft worden war, gingen sie daran, in der Kellerbehausung klar Schiff zu machen. Auch die andere Angst Robert Kunkels war nicht umsonst gewesen. Sucht euch raus, was ihr gebrauchen könnt. Alles andere schmeißt weg, alles in den Container. Ich will von dem ganzen Kram nichts mehr sehen. Das waren Tante Petras Worte gewesen. Die Anziehsachen, vielleicht Polenhilfe. Unterwäsche auch, schmeiß weg. Schreibmaschinenpapier, zeig mal, ja, kann man gut brauchen. Da, ein Album mit Fotos, bloß weg damit. Das bisschen, das die Neffen an sich nahmen, Briefwaage, Schere, Taschenlampe, Handbohrmaschine, Radiowecker, alles Dinge ohne Signatur. Doch das Wetterglas, es stammte aus dem Haushalt von Robert Kunkels Großeltern, das alte Schülerpult, die Ehrennadel, die Briefe, die Dollarmuscheln, welche Jessica aus Kalifornien geschickt hatte, der Spazierstock von Urgroßvater, das Bündel Karikaturen, ein Freund von Robert Kunkel hatte sie gezeichnet, weg damit, bloß weg. Da guck mal, die Kartons, alles voll beschriebenes Papier, ist doch seine Handschrift, oder? Und hier, vollgetippte Blätter, haufenweise. Lass gerade in den Kartons, kommt alles zum Müll. Robert Kunkels Angst, dass keine Spur von ihm zurückbliebe. Auf einem der aber 100 von oben bis unten beschriebenen Blätter hatte er notiert: Glaubt doch nicht, dass ich das alles Blatt um Blatt aus Jux und Dollerei mache, um die Zeit totzuschlagen oder weil mir nichts Besseres einfällt. Dass ich mir feierabends und bis in die späte Nacht Herz und Nieren abquetsche zum Vergnügen. Dass ich mich aus dem Hautgeruch des geselligen Lachens gestohlen habe. Mir steife Knochen und kalte Beine geholt, mir die Zuversicht austropfen lassen, Seite für Seite. Mich aus der Wärme und der Trockenheit vertreiben ins Stockfleckige und Zugige und packt mich das Heulen, Dunkelheit um Dunkelheit. Und geht mir mit jedem Satz der Mut aus für einen ganzen Tag, mich wenigstens zusaufen. Mir wird bloß übel dabei. In den letzten Jahren seines Lebens hatte Robert Kunkel die spärlichen Worte, die er sagte, nur noch stockend aus sich herausgebracht. Die unverstandenen Stellen. Als Kind, Robert, bist du einmal auf den Bauch gefallen. Du bist wieder aufgestanden und hast lange nach Luft gerungen. Als ich noch Kind war, sei ich einmal voll auf den Bauch gefallen. Wie in einer Bewegung des Entsetzens sei ich zwar sofort wieder auf den Beinen gewesen, doch musste ich lange nach Luft gerungen haben. Da war er noch klein gewesen, unser Robert. Bis an sein Lebensende musste Kunkel sich, ohne dass es ihm richtig gelang, vorstellen, wie das vor sich ginge, wenn er mit dem Auto über die Böschung weg in den Rhein stürzte. Ob er die Tür aufbekäme, ob er die Scheibe runterkurbeln muss und erst das Wasser reinlassen, bis oben hin, bis die Kabine vollgelaufen ist. Und wie schnell geht das? Dann noch einmal tief Luft holen. Aber wie dann, wenn das Auto voll Wasser ist. Es schießt plötzlich auf den Grund, vielleicht. Ich holte, erzählt Kunkel, das Wasser zwar immer am Ziehbrunnen, der war zum Glück nicht weit vom Haus. Im Winter aber, in diesen frostklirrenden Dorfwintern der Kindheit, im Winter ging ich nur widerwillig hinaus. Wenn du den vollen Schöpfeimer hochgezogen hast und ihn zum Umgreifen auf dem schmalen Brunnenrand mit einer Hand festhältst, schwappt jedes Mal eine Portion Wasser über, in den Brunnen zurück, aber auch vor die Füße, manchmal sogar drüber. Und wenn du das Wasser in den Trageeimer umgießt, läuft ebenfalls immer was daneben. Das passiert allen Wasserholern. So wächst unter deinen Füßen der Glatteisbuckel, dass du ausrutschst. Die Brüstung wird noch niedriger, als sie ohnehin ist. Die klammen Finger kleben an der Ziehkette, und wenn dir nun die Kette mit dem vollen Eimer durch die machtlosen Hände rattern will und du klammerst dich fest und rutschst aus und es reißt dich mit sich hinunter. Ich war auf Nachbars Hildrud neidisch, die hatte richtige Handschuhe. Immer wieder hat Kunkel seine Brunnengeschichte erzählt. Seine Frau hörte sich die Geschichte an, stand auf und sagte im Hinausgehen, »Ich gehe Abendbrot machen.« Die Neffen nickten mit dem Kopf. Dann fragte der eine, »Noch einen Schluck für den Heimweg?« Und der andere schenkte ihm Rotwein nach. Der Kollege Braunlatte stand unbeweglich neben dem Kaffeeautomaten und schob, als Kunkel mit dem Reden fertig war, ihm die Tasse mit dem heißen Kaffee rüber und meinte, sowas soll schon vorgekommen sein. Robert Kunkel weiß noch, wie er als 19-Jähriger früh morgens im Waldschwimmbad ist. Das Wasser hat, laut Anzeige, gerade 15 Grad. Er steigt ins Becken, freut sich auf die barbarische Kälte, freut sich darauf, sie auszuhalten. Doch nach 4, 5 Schwimmzügen kriegt er keine Luft mehr. Das Herz stockt ihm, er muss aus dem Wasser fliehen. Ersticken, immer wieder. Leute, die im Luftschutzkeller verschüttet ersticken. Die meisten Nächte waren Luftschutzkellernächte damals. Gewiss, stellte Robert sich vor, atmen konnten diese Leute wohl schon noch. Die Lungen konnten ja noch Luft holen. Müsste er am Schluss nach Atem ringen und verrückt werden? Womöglich konnte er in den Trümmern eingeklemmt sich gar nicht mehr bewegen. Oder wird er zuletzt bewusstlos und schläft vorher einfach weg? Von seinem Cousin Heribert hatte er sich erzählen lassen, dass die Nonnen, die bei dem großen Luftangriff verschüttet wurden und im Klosterkeller erstickten, friedlich dargekniet hätten, die Hände zum Gebet gefaltet. So habe man beim Ausgraben die Leichen angetroffen. Es kam vor, dass Robert Kunkel, ohne eigentlich betrunken zu sein, unvermittelt von einer Atemnot gepackt wurde. Scharf nach Luft schnappen, die Luft schnell wieder herauspressen. Wie auf einer Flucht, ein flüchtiger Stillstand, in dem sich die Zeit staut. Er konnte die Maschine nicht abstellen. Einmal hat ihn seine Frau während eines solchen Anfalles auf die Terrasse geführt, war neben ihm gestanden und hatte die Hand auf seinen Oberarm gelegt. »Werd ruhig. Komm, es geht vorbei.« Robert Kunkel wollte schon Hoffnung schöpfen, dass alles gut würde. Vor seinem Tod soll er sich einmal im Scherz beklagt haben. »Ich habe die Revolution meines Planeten um das Zentralgestirn des Systems gewiss oft mitgemacht. Wie kommt man dazu, mir das als persönliches Alter vorzuwerfen?« dass der 7-jährige Robert im Bett liegt und sich ausmalt, wie die haushohen Flammen rings ihn packen und ihn totbrennen. Man kann es sich vorstellen. Mutmaßlich fielen Roberts erste Lebensjahre in die Zeit der Bombenbrände. Auch sei er ein Großstadtkind gewesen, und immer wieder sein Leben lang stellte Robert sich vor, dass er ertrinkt, in der Elbe oder im Rhein. Wenn seine Lungen voll Wasser sind und er will ausatmen, doch das Wasser lässt sich nicht rauspressen und er muss Luft holen, doch die Lungen sind schon voll Wasser und er ringt und trinkt und zappelt im Wasser und strampelt um sich und es ist wie ins Leere. Früher, so erinnert sich Robert Kunkel, als er noch klein war, da hatte er gebetet wie verrückt. Bitte, lieber Gott, mach es, mach nie, nie, dass ich ertrinke. Er weiß auch noch, dass er später, wie er abends in seinem Bettchen lag, krampfhaft die Hände gefaltet hielt und stumm losschrie, lieber Gott, mach, dass es dich gibt, damit ich nicht ertrinke. Ja, bitte. Und als Erwachsener hatte er gesagt, dann besser eine Ladung Tabletten bei klarem Kopf. Und noch später träumte er davon, Rene die schlanken, angenehm warmen Hände um seinen Hals legte, und er spürte, wie diese elende Schraubzwinge um seinen Kopf sich lockerte, glich. Er hätte weinen können vor Glück. Und dann drückte Irene mit den Daumen zu beiden Seiten des Kehlkopfes immer fester zu. Sie sahen sich dabei in die Augen, und er war gewiss, dass sie es zu Ende bringen würde. Immer wieder hat Kunkel den Albtraum, wie er auf der Gustloff, als die eiskalten Fluten in das Schiff einbrechen, mit den Tausenden ertrinkt. Überall die entsetzlichen Schreie unter Wasser. Kann man unter Wasser schreien? Und sind diese Schreie zu hören? Kunkel hörte die Schreie. Und er wirbelte durch die eiskalten Fluten, die strudelnden Leiber der Ertrinkenden streiften, knufften, traten ihn von allen Seiten. Dauernd stieß er mit Armen und Beinen und mit dem Kopf gegen die zappelnden Leiber. Auch das weiß Kunkel. Als beim Anrücken der feindlichen Armee die Gänge, die Tunnel und Schächte, wohin er sich mit den Tausenden vor den Fliegerangriffen geflüchtet hatte, als das ganze Röhrensystem der U-Bahn unter Wasser gesetzt wurde, da ist er einer von den Letzten, die noch leben. Er schwimmt, er wehrt sich gegen das hinschießende, gurgelnde Wasser, das steigt und steigt. Es erreicht jetzt den Scheitel des Tunnelgewölbes. Das Wasser drückt ihn gegen das Deckengemäuer, überschwemmt den Kopf. Er hämmert ein paar Mal mit dem Kopf gegen den Steinhimmel. Nie ging seine Frau mit ins Kino, wenn Kunkel sich einen Kriegsfilm ansehen wollte. Und wenn es einen Kriegsfilm im Fernsehen gab, ging sie immer in die Küche. Einschub. Es ist vorstellbar, dass Kunkel schrieb, um beim Schreiben die kümmerlichen Kleinbuchstaben für seine tagtägliche Einsamkeit zu finden. Um die Worte der arbeitslosen Schuhverkäuferin zu finden, diese bescheidenen Worte. Man kann es sich vorstellen. Kunkel hat eine Vorahnung von dem, was eingetreten ist. Er hat sich sein Leben anverwandelt, doch ohne sich selbst zu verwandeln. Dazu ist er nicht fähig gewesen. So hat sich nichts geändert. Nichts ist anders geworden. Die Ehrenrettung der Volkshochschule. Nach Auskunft von Frau Kunkel handelte es sich bei der Zettelsammlung, die nach dem Tod ihres Mannes hinter dem Teebüchsenset auf dem Küchenregal gefunden wurde, um Aufzeichnungen die der Verstorbene für einen Kurs an der örtlichen Volkshochschule verwendete. Sie seien im Folgenden wörtlich wiedergegeben. Die stehende Zeit, Schneefall in die Stille hinein, das Rieselgeräusch. Deutlicher als das Ende des Erstarrungsvorganges, wenn die Eisdecke auf der Pfütze sich schließt, ist der Anfang des Fließens. Bei beginnender Schmelze das Glitzern der Tröpfchen, das Träufeln. Das Wiedereinsetzen der Zeit als Erlösung eben. Die gefürchteten Tränen der Erlösung, die so quellen und die sie nicht zurückzuhalten vermochte. Wie ist das mit dem Versickern? Und wie ist das mit dem Verdunsten? Mein Tod? Tod als Erlösung. Mein Gott, was haben die sich dabei gedacht damals? Überhaupt zu verlangen, dass es Lösungen gibt. Erlösung für sich zu beanspruchen, einfach ein Merkmal unserer abendländischen Arroganz. Sinnstiftung und Vermittlung als Familienprogramm, VHS, Abendkurs. Wir erstellen und begreifen Zusammenhänge in einfacher Makramee-Technik. Die selbstgekochte Fülle für die langen Lebensabende aller Beleidigten, die handgerührte Blutschwitze, wenn's vor den winterlich verhangenen Fenstern stürmt und schreit. Wissentlich leben im VHS-Wissen. Irgendwo, also wieder mal im Märchenlande Allgäu, tief unter der Erde, dieser zig Kilometer lange Ringtunnel. Eure Kindsträume von warmer Mainzer Fleischwurst, in welchem ein armes Teilchen Antimaterie vor sich selber auszubüchsen versucht, seit Jahren schon, und wehe, es berührte je die Tunnelwand. Wahrscheinlich ginge dabei das ganze Sonnensystem drauf, in der VHS-Gewissheit leben. Das Paradigma der Vergeblichkeit. Die Materie, sie ist so müde geworden. Umrisse sind nicht mehr landesüblich. Unsere obsoleten Abende, dann sind die Matrosen auf See. Ihre Gesänge gegen das Getose der Wogen und es rollt der Rum in den Fässern. Fehlt noch das lyrische Gedicht, sein Gegenstand, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit nicht vergeht. Daher ist im Gedicht selber keine Zeit. Bewegung geht hinein, kommt darin zur Ruhe, die transzendentale Stille über den Versen. So ist das lyrische Gedicht das Vergebliche. So auch der Tod. Wir Sterbenden hingegen. Das Gesicht gerät aus den Fugen, es verkläre sich zum Antlitz. Vermutlich zerfällt die Aura erst, wenn das Gehör ausgesetzt hat. Das letzte Sinnesorgan aber sei die Haut. Sie verlange nach sanfter Berührung. So mag es vergehen. Wo aber ist das Ende des Zerfalls? Jedenfalls wachsen einem im Grab die Fingernägel nicht weiter. Verhornung ist ein physikalischer Prozess und kein biologischer Vorgang. Alsdann die Schatten einsammeln und ins Staublose gehen, an den Unort. Unterkünfte, diese Syntaxlücken in der Wärme des tummelnden Blutes, in den Sichelzellen das Keckern des trojanischen Pferdes, der Virus Vernunft im Programm unserer Gesonnenheit. Wir denn, Wir mit unseren Armstümpfen und halten unsere Wunden hoch in den kalten Morgen, bekennend die Temperatur des fließenden Blutes, Spuren hinterlassen wollen, zumute wollte uns sein. Philosophie, Teilchen, Physik, Kommunikationswissenschaften, insbesondere Onomasiologie, Pragmalinguistik und Semiotik 3. Dazu wesentliche Teile der Theologie. Dies alles ist als Literatur zu verstehen, ist verstehbar nur als Literatur. Was aber wollen wir uns erzählen? Nun, die Heimat. Kaltwärme, Zeitfall, die Räume steigen an. Der Verrat unter dem Mond? Lass mir nicht lachen. Der Argwohn unter der Sonne und unter den stürzenden Sternen, die maßlose Müdigkeit? Nicht, dass ihr mir überm Pinkeln einschlaft, Kinder. Soweit Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Extra zum zweiten Todestag und als Erinnerung an den Mainzer Autor Helmut Schwank alias Heinz G. Haas. Es sprachen und lasen Professor Dr. Klaus Wiegerling und Theo Schneider.